Kommen wir nun zum nächsten Teil der Lecture Performance, den ich den formalen Titel des Storytellings gegeben habe. Wobei Storytelling eine dekoloniale, also auch widerständige Praxis darstellt, die an Ungerechtigkeiten erinnert, Überzeugungen und Werte einer Kultur spiegeln kann, die Vergangenheit mit der Zukunft, aber auch die Menschen mit der Geschichte verbindet und nicht zuletzt die Vielfalt von Wahrheit und Realität aufzeigen kann. Hier aber vorab noch ein paar Gedanken aus meinem Tagebuch. Würde sich vielleicht eine Person dazu bereit erklären, einen Eintrag zu ziehen und ihn für uns vorzulesen?
Menschen fähig sind, zu sprechen und Zugänge zur Wissensproduktion haben, ist es an Herausforderungen geknüpft, bestimmtes Wissen zu teilen. Wieso fühlt sich die eine Person legitimiert, eine Anekdote über den Professorvater zu erzählen, während die andere Person, die im Seminar an eine Anekdote ihrer Mutter denkt, die als Putzkraft arbeitet, es nicht wagen würde, ihr Wissen, ihre Geschichte und Erzählungen zu teilen.
Noch eine Person?
Selbst wenn Menschen fähig sind, zu sprechen und Zugänge zur Wissensproduktion haben, ist es an Herausforderungen geknüpft, bestimmtes Wissen zu teilen. Wieso fühlt sich die eine Person legitimiert, eine Anekdote über den Professor und Vater zu erzählen, während die andere Person, die im Seminar an eine Anekdote ihrer Mutter denkt, die als Putzkraft arbeitet, es nicht wagen würde, ihr Wissen, ihre Geschichten und Erzählungen zu teilen?
Und noch eine Person.
Selbst wenn Menschen fähig sind zu sprechen und Zugänge zur Wissensproduktion haben, ist es an Herausforderungen geknüpft, bestimmtes Wissen zu teilen. Wieso fühlt sich die eine Person legitimiert, eine Anekdote über den Professorvater zu erzählen, während die andere Person, die im Seminar an eine Anekdote ihrer Mutter denkt, die als Putzkraft arbeitet, es nicht wagen würde, ihr Wissen, ihre Geschichten und Erzählungen zu teilen?
Warum erzählen die einen also von ihren Ritualen, ihrer Freizeit, ihrer Arbeit und ihren Urlauben und die anderen nicht? Wie kann das Unsagbare gesagt werden? Und was wäre, wenn wir den Bruch wagen würden? Was wäre, wenn ich euch davon erzählen würde, wie die Familie meiner Mutter reagiert hat, als sie sich getraut hat, zum ersten Mal von ihrem neuen Freund zu erzählen? Meine Uroma war davon alles andere als begeistert. Sie betrachtete meine Mutter skeptisch und voller Unverständnis. Dann sagte sie: "Tapi sayang, apa yang kamu inginkan dengan pria kulit putih? Pastikan dia tidak menembakmu. Sayang, was willst du denn mit so einem Weißen? Pass auf, dass er dich nicht erschießt. Während sie das sagt, trägt sie ihre Erfahrung, ihre Erinnerung, auch die niederländische Sprache, die Arbeit meines Uropas auf der Plantage und die eigene in einem kolonialen Familienhaushalt als Bantu en Rumah in sich. Was könnte ein gemeinsamer Blick in die Vergangenheit innerhalb eines gemeinsamen Kampfes für die Probleme und Herausforderungen unserer Gegenwart bringen? Wenn solche Geschichten hier ihren alltäglichen Raum finden würden, hätte das heute, 3 Generationen später, Auswirkungen darauf, wie wir uns an der Uni bewegen? Und was würde es bedeuten, vor diesem Hintergrund sich den Raum zu nehmen? Und wer muss sich Raum aneignen und wer hat ihn einfach? Was wäre, wenn ich euch vom Aguayo-Komplex erzählen würde, nachdem Silvia Rivera Cusicanqui den Umstand beschreibt, eine von den Eltern angestellte Frau wie die eigene Mutter zu lieben und von ihr großgezogen zu werden, später jedoch von der eigenen biologischen Familie beigebracht zu bekommen, sie gering zu schätzen? Was wäre, wenn ich euch erzählen würde, dass ich eine Parallele sehe dazu, wie ich gelernt habe, meine eigene Mutter zu lieben von ganzem Herzen, später jedoch von der Gesellschaft beigebracht bekommen zu haben, sie gering zu schätzen. Ihre Arbeit, ihre Herkunft, ihre Sprache, ihren Körper. Unser Essen. Wenn ich eine Parallele sehen würde aus meinem Leben zum Aguayo-Komplex, vom Widerspruch, der darin steckt, zu lieben und gleichzeitig gering zu schätzen, dann würde ich mich schämen. Und ich würde meine Zerrissenheit mit euch teilen. Darüber diesen Umstand sichtbar machen zu wollen und darüber ihn mit aller Kraft verbergen zu wollen. Und ich würde meine Wut mit euch teilen. Meine Wut darüber, dass die Gesellschaft mich Dinge gelehrt hat, für die ich heute so viel Zeit und Energie aufbringen muss, um sie wieder zu verlernen. Wie würde sich unsere Wissenschaftspraxis verändern, wenn sich die des globalen Südens, hier das Konzept des Aguayo-Komplexes, aus Bolivien mit denen des globalen Nordens auf Augenhöhe begegnen würden? Wenn sie in diesen Räumlichkeiten ihren legitimen Platz erhielten? Oder wenn ich euch das Bild zeigen würde, von dort, wo wir am Tisch saßen. Der Kamin unsere Rücken wärmte. Wir uns asiatisches Essen bestellten. Und Wein bei Kerzenlicht tranken. Da lachte ich mit in die Nacht hinein. Ich lachte mit, als nur in einer kurzen Sekunde ein kleiner Scherz über die Aussprache des Verkäufers aus dem asiatischen Restaurant gemacht wurde. Beim ersten Mal dachte ich noch, ich hätte nicht richtig verstanden. Ich war irritiert davon und hatte an diesem Ort nicht damit gerechnet. Als der Scherz nun wiederholt wird, versteht mein Körper. Versteht mein Körper, was von mir erwartet wird und lachte mit, ohne groß darüber nachzudenken. Fast so, als wäre es eine natürliche Reaktion gewesen. Wenn ich euch dieses Bild zeigen würde, wie ich dort saß und lachte, dann würde ich die Angst, die ich gefühlt habe, mit euch teilen. Und ich würde mich schuldig fühlen, mitbeteiligt und offenlegen, dass ich lange schon verinnerlicht habe, was ich doch eigentlich so verachte. Was würde passieren, wenn wir scheinbar deplatziertes Wissen, das sogenannte unangebrachte und unangemessene, praktisch nicht aussprechbare Wissen mit in die akademische Praxis einbeziehen würden? Würde sich der Habitus, der sich auch außerhalb der Akademie in ihren lachenden Körpern befindet, mit unserem Habitus vermischen? Oder könnten sie zumindest beide sichtbar sein? Ohne dass sich der eine unter dem Druck befindet, sich anpassen zu müssen. Oder wenn ich euch von der Erinnerung erzählen würde, von damals aus Leipzig, als wir in das Haus kamen, durch die Eingangshalle hindurch, an den unzähligen Bücherregalen, dem Kronleuchter und dem Flügelzimmer vorbei. Da teilte ich nichts von meiner Faszination. War es wirklich Faszination? Ich ahmte euch an danach, wie ihr in eurer Selbstverständlichkeit weiter in Richtung Küche gegangen seid und kannte die Regeln allzu gut, um mir nichts anmerken zu lassen und in eurer Welt nicht als Eindringling aufzufliegen. Zumindest bildete ich mir das ein. Immer wieder muss ich darauf vertrauen, dass mein Körper mich nicht verrät. Ich zog den Mantel der Selbstverständlichkeit auch weiter nicht aus, als ihr über eure Dis spracht, während ich noch dabei war herauszufinden, dass es um die Abkürzung für Dissertation, also eure Abschlussarbeiten zur Promotion, zum Doktor ging. Und schwieg, um mich nicht zu verraten. Wenn ich euch solche Storys erzählen würde, dann würde ich vermutlich erröten. Nicht nur deshalb, weil ich euch etwas vorgemacht habe und so getan habe, als wüsste ich immer, worum es geht und wofür die ganzen Abkürzungen stehen, sondern auch, weil ich tatsächlich beeindruckt war davon, wie jede Ecke des Hauses vom Reichtum der Familie zeugte. Vom BildungsbürgerInnentum. Von Überfluss und Sicherheit. Ich ahmte euch anderen nach. Ich habe euch etwas vorgemacht, während meine Augen voller Begeisterung waren und ich nicht glauben konnte, dass Menschen eine solche Realität als ihre Normalität bezeichnen. Ich habe eine Rolle gespielt und meiner Wut über solche Ungleichverhältnisse zwischen den einen und den anderen keinen Weg nach außen gelassen, habe sie vielmehr auf mich gerichtet, während sie mich und meinen Körper schmerzvoll in einen Zustand der Lähmung versetzte. Wie würde sich unsere Wissenslandschaft verändern und erweitern, wenn wir unser Körperwissen mit in die wissenschaftlichen Praxen einbeziehen würden? Wie könnte ein Wissenschaftsbegriff aussehen, der den Körper als Wissensarchiv, als unendliche Ressource vielfältigen Wissens und als legitime Sprecherin, die über die Fähigkeit verfügt, Kritik zu äußern, mit einbezieht?